Transit.
Zu einer Sondersendung des Kunstradios begrüßen wir Sie heute Abend anlässlich des 25. Jahrestages der ersten Mondlandung. Brennschluss, so der Titel der heutigen Sendung, ist ein Radiostück von Bernhard Leubner und Robert Wölfel. Die Künstler fragen ihre Arbeit nach der bleibenden Bedeutung der größten technologischen Heldentat, eben der Mondlandung vor 25 Jahren. Brennschluss von Bernhard Leubner und Robert Wölfel ist eine Produktion des Tiroler Vereins Transit und dem Kunstradio. Dauer 44 Minuten.
Hier einer, dort einer, überall dieselben, fast immer gelb oder braun. Richtig gehend fleckig ist der Stoff, an den Armlehnen besonders, aber auch sonst. Gleich wo man hinsieht, der ganze Sessel ist bedeckt mit einmal kleineren, einmal größeren Flecken. Hässlichen. Auffallend. Ja, immer überdeutlich auffallender hässlichen Flecken. Schon ein eigenes Muster ist das. Die Unzahl dieser unappetitlich. Betrachtet man sie als die Überreste der, wenn ich denke, was hier schon alles verschüttet worden ist oder sonst, von Tellern einfach alles heruntergefallene, verstreute, eben was der Alltag so ausscheidet. Es ärgert einen in den Augen, wie er aussieht. Oder richtiger, wozu er geworden ist. Mein Ohrensessel. Komisch, dass mir diese Flecke jetzt zum ersten Mal eigentlich so besonders auffallen. Ja, schon komisch. Aber ein Aufmerksamwerden ist immer ein plötzliches. Das ist ja gerade das Kennzeichnende. Plötzlichkeit. Dass es über einen hereinbricht, in einen hineinstürzt. Grundlos, wie man im ersten Moment glaubt. Und unnötig, weil man kurz zuvor noch einer anderen Welt angehört hat, die von dem, worauf man, ohne es zu wollen, nun aufmerksam geworden ist, ahnungslos ist. Das Verblüffende ist niemals die Entdeckung selbst, sondern die Plötzlichkeit, mit der man darauf, man stößt ja auch nur in Ahnungslosigkeit, und mit einem Mal gegen einen Gedanken, einen nie zuvor gedachten, unvorbereitet, in Dunkelheit gewissermaßen. Wir haben den Sessel gemeinsam gekauft, Hanna und ich. Ich glaube, das einzige Mal wir beide gemeinsam in einem Möbelgeschäft. Am Ende hat Hanna nachgegeben, weil ich schon so lange darauf gedrängt habe, weil ich schon immer einen solchen Fauteuil mit nach vorgeklappten Ohren eigentlich schon als Kind haben wollte. Eine Marotte, meine frühe fixe Idee, die mit den Jahren weiter wächst. Vielleicht, weil meine Großeltern so einen besessen haben. Man will ja manchmal Erinnerung atmen. Herkunft. Illusion von Familie, Illusion von Dauer. Hanna nennt ihn das deutsche Fossil. Vergangenheitsunglück. Innenarchitektonisch ein Dorn. Als deutsch-amerikanisches Niemandsland soll ich denn nicht, muss ich denn nicht mit dem deutsch-amerikanischen Kopf in deutsch-amerikanischer Geschichte und Verwirrung ein gepolstertes Ohrenpaar besitzen wollen? Andererseits, Hanna, denke ich auch. Jetzt. Ich. Josef Bleut. Astronaut. Zum Wohl der Nation und zum Segen der Menschheit. Bewusst über meine Verantwortung, verantwortlich für die Zukunft, dankbar für, glücklich mit, körperlich in bester, im Vollbesitz meiner. Man fühlt sich mit diesen Flecken auch weniger allein. Nach allem, was man so leichtfertig, weil zusammenfassend, im Ganzen genommen unrichtig, weil doch alles, sieht man genauer darauf, in kleine, immer kleinere Teile zerfällt, als das Leben bezeichnet. Jetzt in der Ohrensesselmonade das Gefühl, eine altgewordene Regentonne zu sein. Ich brauche nur auf meinen Brustkorb zu klopfen. Ich höre, wie ich gegen eine leere Tonne schlage. So schnell hat man ein Bild gefunden. Mit dem Blattersten ist man zufrieden. Leicht macht man sich das. Aber andererseits ist so ein Bild der geeignete Ort, um sich mit sich selbst zu besprechen. Es reden lassen, von allen Seiten her gegeneinander reden, Stimmenstreit, Chaos zulassen, am Ende, nach allem, jetzt. Denn es ist Brennschluss. Abfall des bisherigen. Zurücklassen dessen, was man in blinder Erregung hinter sich gebracht hat. Es ganz einfach reden lassen. Unkontrolliert. Wasserfall gleich. Es findet schon alles in einem von selbst seine eigene Ordnung. Deutsch-amerikanisches Niemandslandleben. Begonnen in einer amerikanischen Kleinstadt, in intakter Familie mit Gesamtwelttraum von glücklicher Kindheit, mit anschließender Karriere zu Erfolg und Reichtum. Alles dann so erfüllt wie vorgesehen. Makellos bei der Ausführung. Totale Makellosigkeit. Reines Gewissen. Erfüllung seiner Pflicht macht ruhiges Leben. Wenn aber in mir so viel Erfüllung ist, stellt sich da nicht die Frage, ob das nur aus einem Selbst, mit eigenem Willen, Selbstbestimmung, Eigenschöpfung oder nicht vielmehr von anderen schon vor dem Antreten der eigenen Existenz, sozusagen von langer Hand vorbereitet, denn gelungene Durchführung stützt sich auf einen genauen Plan, ein sorgfältig gearbeitetes Programm. Vorgearbeitet muss da werden, 100 Jahre Vorarbeit, Verschleiß von Genies, Konzentration auf eine einzige Idee und dann nur mehr Konsequenz und noch einmal Konsequenz. Das ist doch wahrscheinlicher, dass man nicht selbst dafür verantwortlich ist, sein können darf, für sein Karriereleben, Traumerfüllung, sondern die Verantwortung anderen zugestehen muss, Vorarbeitern eben. Vordenkern, Visionären. Durchaus möglich doch, dass da eine Verbindung besteht zwischen Herkunft und der Entscheidung zum Astronautenleben. Ein der Physik und der Biologie widersprechender, aber auf eine andere Art vielleicht logischer Zusammenhang, der eine Astronautenlaufbahn zu einer Notwendigkeit machte. Vielleicht auch haben alle Astronauten diese Vorstellung, eine gemeinsame, von allen anerkannte Theorie, dass die Sehnsucht, darauf zu fliegen, genetisch programmiert ist. Der Code, der einen befiehlt, das zu tun, festgeschrieben in den Konstruktionszeichnungen auf den Schreibtischen der Raketenerfinder von Peenemünde. Die Vorstellung von Mondreisen, während man an einer Vernichtungswaffe baute, eingearbeitet in meine Programmierung, die Jahrzehnte später, wenn dazu die Zeit gekommen ist, die Wunschmaschine starten sollte zur Wirklichmachung dessen, was erst in den Köpfen funktionierte. Programm. Determination. Ja. Nein. Ja. Fragen führen ausschließlich zu weiteren Fragen. Worauf bin ich programmiert? Steht das Wort Raumfahrt in den Genen? Bin ich das Erbe des deutschen Raketenbauprogramms? Bin ich das Erbe eines Vernichtungskrieges? Bin ich der für das Deutsche Reich zu spät gekommene Heiland? Bin ich der ersehnte Raketenmensch? Bin ich das Wasserzeichen der Raumfahrt? Bin ich ein Stück des Weges? Bin ich das Ziel? Bin ich schon die Vollendung?
Naja, irgendwie, ja, glaube ich. Und wenn ich daran zurückdenke, muss ich noch immer lachen, weil sie ja wirklich alle Kinder bleiben. Am besten, glaube ich, hat ihm an mir gefallen. Naja, dass ich Hannah heiße. Als ob das ein so seltener Name wäre. Hannah. Aber es hat ihn beeindruckt. Richtig geleuchtet hat er, als ich ihm zum ersten Mal meinen Namen gesagt habe. Hannah. Wie Hannah Reitsch, von der er mir dann andauernd erzählt hat, obwohl er doch im Grunde genommen nichts über sie gewusst hat, außer dass sie Segelfliegerin gewesen ist und in der Deutschlandhalle in Berlin als erste einen Hubschrauber in einem Gebäude geflogen hat und später dann als Testpilot in die V1, die Reichenberg, eine raketengetriebene Bombe mit Flügeln. Das hat ihn am meisten begeistert, dass diese eine Frau unter sonst ausnahmslos Männern, Waffennarren, mit dieser ersten Rakete geflogen ist. Und Werner von Braun soll ganz verrückt nach ihr gewesen sein, nach dem mutigsten und furchtlosesten Mädchen im Reich, deren Herr von Braun also ebenfalls, wie er sich das eingeredet hat, irgendwie mit einer Hannah verbunden oder vielleicht sogar verschworen, eine Art geheime Verschwörung von Mann und Frau zu dem Zweck, eine Rakete zur Welt zu bringen und damit dann noch Größeres, den Mondflug, den Mondmenschen. Ja, er wird so fantasiert haben. Vielleicht hätte er nun auch die Gelegenheit, mit einer Hannah etwas zu zeugen, und dem er zwar noch keine Vorstellung haben konnte, aber etwas Großes, Gewaltiges, Raketenähnliches würde es sein. Naja, natürlich habe ich ihm zugehört, weil er auch so begeistert davon gesprochen hat.
Dass das funktioniert, überhaupt funktioniert, dass man manchmal wenigstens den Eindruck hat, man ist mehr als Fressen und Entleerung. Schon allein, dass man sich darüber eine Frage stellen kann, bin ich mehr als meine Verdauung, bin ich mehr als der Weg zwischen Mund und Anus? Beeindruckend, diese Fähigkeit. Immer wieder beeindruckend, dieser Mechanismus im Kopf, dass er das zustande bringt, das Denken. Gegenständliches Denken allein, das ist vielleicht noch vorstellbar, wie es da zur Herstellung eines Satzes kommen könnte. Abstraktion, Umlenkung einer bildhaften Vorstellungskraft in mathematische Parameter, gleichzeitig mit der Frage, was will denn überhaupt gesagt werden? Formulierung des Inhalts mit schon bekannten Größen und Zusammenbau mit Wissen um Syntax, dann noch ein kurzes Sprechen vor dem inneren Ohr. Fertig ist der Satz, oder? Zumindest so ähnlich muss es ablaufen, ohne noch in Biochemie zu denken. Aber abstraktes Denken. Die Möglichkeit, sogar eine Frage zu formulieren, die den Fragenden überhaupt in Frage stellt. Nicht mehr zu begreifen. Einfach zu verknotet. Oder nur für mich nicht zu durchschauen. Wahrscheinlich ist die Fähigkeit dazu selbst ein Maßstab für Abstraktionsvermögen. Beeindruckend. Wie man sich damit sozusagen selbst kokainisieren kann. Sich auf eine Achterbahn bringen kann. Mit dem beharrlichen Nachdenken über das Denken. So lange, bis alles ausgelöscht ist. Bis Stillstand ist. Der Affe im Hirn sich endlich selbst verspeist hat. Ob in der Schwerelosigkeit oben das alles ebenso funktioniert? Man hat ja niemals für solche Überlegungen wirklich Zeit gehabt, nicht im Mindesten. Dabei sollte das einmal untersucht werden, wissenschaftlich, ausgiebig, ein Astronautenleben lang, ob dort das Denken schneller oder langsamer, behäbiger, vielleicht assoziativer, vielleicht weniger reflexiv, ob es einen möglicherweise glücklich macht.
I saw his evidence. I saw his evidence.
Jedes Mal, wenn man hinaufsieht, in das scheinbar Unveränderliche, auch nach dem tausendsten Mal noch, wird man wieder Kind, verwandelt sich für einen Augenblick zurück. Man spürt, man glaubt, es ist noch immer derselbe Nachthimmel, jedes Mal wieder das Staunen, mit derselben Intensität, als läge die Lebenszeit noch vor einem, nicht Wissen, nicht Erfahrung, nicht Stumpfsinn. Etwas von Unschuld ist noch zwischen mir und den Sternen in diesem Augenblick. Wenn einmal das Kind in mir mich verhören wird, werde ich sagen, ich habe den Mond nicht betreten, meine Zehenspitze nicht in diesen Sand, meinen Fußabdruck nicht. Ich habe kein Mondgestein, keine Flagge, nicht still die Hymne, keine Plakette, ich bin nicht für die ganze Menschheit, nicht in Frieden, ich bin nicht über die Fernsehschirme von, ich bin kein historisches Ereignis, ich habe Selene nicht gestört, ich bin da nicht herumgetrampelt, habe nicht wie ein Affe gewinkt, meinen Namen nicht in Staub geschrieben, das Meer der Ruhe hat mich niemals gesehen, ich habe den Mond nicht betreten. Wir sind uns so fremd oder so vertraut, wie wir es immer waren.
Irgendwann einmal haben wir uns den Namen gegeben, Heiliger Orden der Raumfahrerwitwen, weil wir bis auf seltene Wochenenden immer ohne sie auskommen mussten. Manchmal, Gott sei Dank, auch ohne sie auskommen durften. Wir hatten das Bild zu ergänzen. Es muss doch Harmonie sein. Es muss alles einer Vorstellung entsprechen. Astronauten haben eine Frau leben zu wollen, haben eine Familie haben zu wollen, einen Hund, einen Swimmingpool. Niemand fragt einen später, ob einem das auch gefällt. Ein Abziehbildchen da sein. Man wächst hinein, wie man in jedes Leben hineinwächst. Wie in einen immer zu kleinen Hausanzug. Aber niemand von uns hat sich je darüber beklagt. Man geht Verpflichtungen ein, das weiß man von dem Moment an, indem man sein Ja-Wort gibt. Sein Ja-Wort gibt man natürlich dem Fernsehen, den Nachbarn der Geschichte, den Schlaftabletten. Das Glück muss aussehen wie Neil Armstrong, eine Frau, zwei Söhne. Buzz Aldrin, eine Frau, zwei Söhne, eine Tochter. Mike Collins, eine Frau, einen Sohn, zwei Töchter.
Ich erinnere mich, ich habe mich erinnert, ich werde mich wieder erinnern. Oder eigentlich nicht ich erinnere mich, sondern es erinnert sich. Alleine. Erinnerung ist eine autonome Angelegenheit. Wächst aus dem Nichts im Bruchteil einer Sekunde zu einem Wald, das nichts mehr anderes ist außer wucherndes Pflanzenwerk. Ranken, Schlingern, Gewächs im Kopf, ein Erinnerungstumor. Es erinnert sich in mir beharrlich an immer Gleiches. Perseveration von Bildern. Ich klettere auf meinen Sessel, eingeschweißt in den Pinguinanzug, die Beine angewinkelt in der Höhe, wie auf einem Gynäkologenstuhl. Ich habe auch etwas zu gebären, die Erfüllung der Mission. Ich erwarte, während ich Knöpfe drücke, Listen lese, Befehlen gehorche, die Niederkunft. Ich zähle den Countdown mit. Ich denke, ich glaube, die Geschichte der Raumfahrt wird zwischen meinen Beinen hervorkriechen. Ein amorpher Klumpen von Geschichte, aber strahlend, mit einem Lächeln, dem Glückslächeln der Verheißung. Der erste Schrei wird 8 Minuten lang dauern, bis die Rakete die Lufthülle der Erde durchstoßen hat. Dann... Ich atme wieder ruhiger, entspanne mich. Ich warte jetzt auf den Brechreiz beim Eintauchen in die Schwerelosigkeit, den erhöhten Augendruck. Ich warte auf mein Ballongesicht der ersten 24 Stunden. Wie lange werde ich oben bleiben? Wer lange bleibt, weiß, was auf ihn zukommen wird. Das Durstgefühl wird schnell abnehmen. Die Knochen werden Kalzium verlieren. Langsam wird Muskelschwund einsetzen. Die Immunabwehr ist vermindert. Wird mein Körper eine alte Stelle zulassen? Wird er sich in den Griff bekommen? Wird er versagen? Wird man mich holen müssen? Die Bauchmuskulatur entspannt sich nicht im All. Gekrümmter Schlaf führt zu welchen Träumen? Für daraus entstehende Probleme ist ein Psychologe auf der Erde zuständig. Regelmäßige Kommunikation mit ihm ist Vorschrift. Sie haben doch eine hohe emotionale Stabilität, wird er sagen. Sie haben eine große innere Ruhe, sie haben alles auf ihrer Liste. Sie haben die Prüfungen bestanden. Sie haben gelernt, dass ihre Angstvorstellungen und Panikphasen, dass ihre Katastrophenbilder, ihre Isolation, ihre Verwirrung, ihre Todesangst, niemand noch hat oben jemand umgebracht. Ist alle 90 Minuten ein Sonnenaufgang. Gleich darauf Nacht, Licht, Dunkelheit wieder. Kaum, dass man gegessen hat, schon wieder ein anderer Tag. Alle 90 Minuten Schöpfungsakt, andauernd wieder Geburtsglücksgefühle. Unhörbarer Schrei, stimmlose Kreatur. Alle 90 Minuten ein Löffel tot. Großartig beim ersten Mal, natürlich, so zum Zuseher zu werden, wie Schöpfung hätte aussehen können für den Schöpfer. Größenwahnsinn förderndes Schauspiel, bis knapp vor dem endgültigen Gottähnlichkeitswahnsinn Erblindung eintritt. Zerfall der Netzhaut, Lähmung der Sehnerven. Niemand. Ein einzelnes Hirn nicht erträgt so viel Schöpfungsbild. Die ganze Schöpfungsgeschichte in 630 Minuten. Obwohl so kinogerecht, kompakt, überschaubar das alles. Als säße man vor dem Innern eine Ruhe, jederzeit in der Lage, ihren Gang anzuhalten. Vom ersten Draufsehen an auf die Welt kann keiner vor der Frage flüchten nach den Fabrikanten dieser Mechanik. Nirgendwo steht sein Name. Nichts von unbekannt. Wo ist die mächtige, unsichtbare, fädenziehende Bratze? Wer spielt mit uns? Spielt doch wer! Ich merke doch, wie ich herumgeschubst werde, bis mir den Kopf blutig geschlagen habe an irgendwelchen Wänden, die mir ohne Logik im Weg stehen. Ja, wer? Aber andererseits ist jeder selbst schuld, der die Frage nicht knebeln kann. Und auf keine Hilfe zu erwarten. Nur Gelächter aus Finsternis und Kälte. Höhnisches Gelächter für gottsuchende Astronauten. Scheiße ist das! Sollte in jedes Bordtagebuch geschrieben werden. Scheiße ist, dass man keine Erkenntnis haben kann. Nicht die kleinste. Dass man absolut nichts erfahren kann, wenn man am Bullauge steht und auf die blaue Seifenblase starrt. Ich habe da wieder nichts gesehen, muss man schreiben, und nichts gespürt, was nicht in mir war. Niemandes Walten, wie man das nennt, wenn er nicht auch in mir waltet. Nichts. Nur ohrentaub machende Stille. Niemandes Atem, Hauch, keine Ahnung eines anderen, nichts.
I could not understand the value of the Who Am I test. I am a father. I saw his evidence. I am a man. I am 33. We astronauts have a mission. I am a husband. I am a naval aviator. I saw his evidence, said Frank Borman.
Ist es nicht so, dass der Menschheitstraum einen Schatten wirft, einen genügend großen, um sein Leben darin zu verbringen? Und wer nicht immer in Finsternis sein will, muss ich eben in einer Ecke seiner Existenz einen kleinen Garten anlegen, in dem einen eigenen Traum großziehen kann. Eine Illusion, dass ich die Welt in anderer Richtung zu drehen vermag, entgegen allen Gesetzen und der Logik von Nationalhymnengestammel auf totem Gestein und Konfettiparade als Karnevalsersatz und Staatsbegräbnis mit Flagge über dem Opfertod?
Hanna, ich will in 384.000 Kilometern Entfernung von hier begraben werden. Wenn das möglich ist, ich will es so. Wenn es ein Recht gibt auf diesen letzten Wunsch und dass er erfüllt werden muss, dann nehme ich es in Anspruch. Ich will ein Grab in Mondgestein, im Krater Giordano Bruno, im Abgrund im Namen des Zweifels und der Ketzerei, auf der dunklen Seite des Mondes in irrtumsfreier, geschichtsloser Helligkeit gewissermaßen. Wenn das machbar ist. Der ganze Aufwand, Leichenzug im All, deutsch-amerikanische Fahnen, Bestattung auf dem Mond.
Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. I just can't tell you how proud we all are of what you...
Unverzeihlich ist diese Nachlässigkeit. Diese Schludrigkeit, wenn man so fahrlässig sich gehen lässt im Sprechen. Genau muss man sein. Jedes Mal um eine Genauigkeit genauer, so eine Mühsal muss sein. Zum Beispiel dieses dauernde Sprechen in der Ich-Form. Wie selbstverständlich man das, wo du überhaupt nicht versteht, wer da spricht. Völlig inkorrekt. Man sagt ich. Man spricht und spricht. Man weiß gar nicht, von wem man da spricht. Man stellt Fragen in der Ich-Form. Natürlich kann man keine Antwort darauf finden. Es muss doch zuerst überhaupt gefragt werden, wer ist ich? Ist ich ein Baum? Ist ich ein Loch? Ist ich eine Schwerkraft? So dumm muss man sich stellen vor einem... Ich zum Beispiel muss fragen... Ist ich eine Astronautenstimme? Ist ich ein Bernhard von Braun oder ist ich ein Marco Polo? Ist ich eine Rakete? Ist ich viele Spaghetti? Natürlich ist das alles ein längst abgehandeltes Problem. Ich-Verlust. Langweilig. Jedem Kind ein Begriff, das schon einmal etwas gehört hat von der Moderne. Multiple Persönlichkeit, auch bekannt. Aber es verblüfft einen doch, wenn man das an sich selbst, empirisch, wenn man die Diagnose stellt, es reden da mehr als einer. Möglich, dass es allen so geht. Sogar wahrscheinlich. Aber man unterhält sich ja niemals über solche Dinge. Weil eben jeder glaubt, er ist mit dieser Krankheit, wie das bezeichnet wird, allein. Dabei, man könnte sich die Frage teilen, kommt denn nicht irgendwann doch so ein Ich zu mir her und bleibt, wohnt in mir? Wenn du mich hören kannst, die Warterei geht mir auf die Nerven. Ein leerer Stall sucht ein Vieh, hörst du, weil Lärm sein muss in dem Stall, Lärm eines Einzelnen, Rede, Geblöke, Gebell, eine Parole, das Stimmernvolk im Kopf sucht einen Führer, der mir eine Richtung zeigt. Orientierung schafft Zufriedenheit, dann gibt das Volk eine Ruhe, man will doch auch irgendwann Schlaf. Ist das nicht jedem verständlich, dass ohne Ruhe kein Schlaf ist?
Now, can you hear me? I'm close to you. Very close. I followed you. The voice that you hear is the voice of the innocence of the rockets. Don't be upset. Everything is still in place. I am not here to rattle on about history, or, as you may think, to justify anything. And don't expect me to point out some hidden meaning. A rocket is a German-American bastard. It's based on the principle of jet propulsion. Its flight path is a parabola. There isn't much more to say about it. Well, except maybe. Remember that you have a rocket in your pants. Like every rocket fanatic in Panemunda, Rocket City, or Houston did while sitting at his drawing board. No other intention in mind than to construct his own erection. Rocket out of metal or rocket out of blood. Which one can overcome gravity? Mankind's dream is a dream of male potency and the male death wish. Everything else that you're trying to find is in your head. Is a construction. Paranoia. Construction. Paranoia. Construction. Paranoia. Construction.
This is your second call. The time is 6:09 a.m.
Construction. Paranoia. Construction. Paranoia.
Gefieder dichtes, Geflatter, Gekreisch, Flügelschlagen. Warum denn weckt mich jemand? Vogelstimmenlärm? Wieso eine solche Aufregung? Ist ja kaum etwas zu erkennen vor lauter Schwarz. Ungut ist das. Weg da! Es wird gleich etwas zerbrechen. Warum? Was soll das? Ich erinnere mich nicht. Obwohl, unlängst hat mir jemand erzählt, dass über Parks und Bahnhöfen großer Städte solche Schwärme wie Gewitterwolken, das ist doch nicht glaubhaft, dass sie richtiggehend verwüsten und Vogelkotregen Scheiße vom Firmament. Was geht mich das an? Droht man mir? Vielleicht man sich Angst einjagen lässt. Aber da ruft jemand meinen Namen. Woher können die meinen Namen wissen? Eindeutig aber. Ja, ich bin es. Mich meint ihr doch. Ist ja sonst niemand hier. Zerren an meinem Anzug. Hoffentlich geht nichts kaputt. Ich brauche meinen Anzug noch. Kann ich mich denn nicht verständlich machen? Mein Anzug ist doch lebenswichtig. Weiß das niemand? Warum eine solche Eile? Jetzt gibt es das. Der ganze Schwarm startet aus meinem Hintern, arbeiten sich heraus, der Schnabel, der Kopf, der erste Flügelschlag, nimmt das kein Ende, kommen ja immer mehr, was für ein Nest ist da in mir, steigen auf, einfach sieht es aus, endloses Zickzack, Gleitflug. Vielleicht will ich gar nicht mitkommen. Nehmen mich einfach unter den Achseln. Ich brauche mich nicht einmal festzuhalten. Wohin trägt ihr mich? Kann man euch wirklich vertrauen? Wie gut man jetzt alles sehen kann. Apfelbäume? Eigenartig. Wo doch hier gar keine wachsen. Und klein ist das Haus. Es trägt Hannas Gesicht. Wahrscheinlich wird sie gleich über mich reden, wie immer. Zerreißt sich den Mund, weil ich mich wieder mal nicht um den Garten gekümmert habe, weil ich auf meinen Ohrensessel geflüchtet bin. Aber Vorwürfe können mich nicht mehr treffen. Die Ohren sind abgefallen, Anna. Tolles Blau.
Man nimmt sich ein Glas aus dem Schrank. Man geht damit in die Küche. Es riecht noch nach Vortag. Man steht mit dem Glas in der Hand vor dem geöffneten Kühlschrank. Tomaten wollte man doch einkaufen. Und sonst? Was hat man außerdem noch vergessen? Ist noch genügend Käse da? Plötzlich fällt einem ein, auf einem der Fotos ein Detail war da nicht. Irgendwo im Hintergrund. Man geht gleich hinauf in den ersten Stock, im Schlafzimmer unter den Fotos, die man schon seit Jahren nicht mehr durchgesehen hat. In einer oberen Ecke, man sieht es deutlich vor sich, habe ich damals nicht einen Hut getragen? Man hält die Kassette mit den Fotos in der Hand. Nein. Vielleicht doch nicht. Es ist kein Ausschnitt aus einem Foto. Man hat sich geirrt. Es ist doch damals gar nicht fotografiert worden. Nein, bestimmt nicht. Naja, wollte man sich nicht ein Glas Milch? Man geht ziellos im Haus herum. Man stellt das Glas auf den Wohnzimmertisch. Wozu jetzt Milch trinken? Man geht hinaus, streckt sich, als sei man gerade erst aufgestanden. Wieder ein Tag. Wie blau das Wasser im Pool ist. Im Juli 1969 gab es in Cocoa Beach einen Lift-Off-Martini. Ein genauso fabelhaftes Wetter wie heute. Ausnahmsweise hat die Wettervorhersage einmal recht behalten. Soll man die Liegestühle wieder hinausstellen? Zumindest den Sonnenschirm könnte man aufspannen. Grün-gelb gestreift wirkt doch immer fröhlich. Warum sind wir eigentlich nicht nach Woodstock gefahren? Wie denn auch? Wer hat denn dieses Nest schon vorher gekannt? Was man nicht alles nicht gesehen hat, wo man nicht überall nicht gewesen ist. So untätig dazustehen. Soll ich mir jetzt schon die Haare waschen oder besser erst am Abend? Ich könnte ja irgendjemand anrufen. Ja, man meldet sich ohnehin zu wenig regelmäßig. Aber mich umziehen. Das sollte ich gleich jetzt. Man muss doch wirklich nicht den ganzen Tag in denselben. Aber was? Eine grün-gelb gestreifte Bluse. Verrückt. Natürlich aus Seide. Warum nicht? Ich muss das nächste Mal daran denken, wenn ich in der Stadt bin. Ich werde daran denken. Hat Freud sich eigentlich mit Raketen beschäftigt? 1939, London. Nicht mehr lange bis zu den ersten V1. Sind ihm erspart geblieben. Naja, vielleicht trinke ich doch ein Glas Milch. Wenn ich jetzt den Kühlschrank offen gelassen habe.
Das war das Hörstück Brennschluss von Bernhard Leubner und Robert Wölfel. Gesprochen haben Hannes Gastinger als Pilot Bleut und Uli Meier als seine Frau. Eine Produktion des Vereins Transit und dem Kunstradio. Ebenfalls vom Verein Transit ist zurzeit die Ausstellung Zeitgleich in Hall in Tirol zu sehen und zu hören.
Zeitgleich, die Ausstellung.
Kunsthalle Tirol. Hall in Tirol.
Täglich 10 bis 19 Uhr.
Das nächste Kunstradio gibt es erst wieder nach der Sommerpause, am 1. September, wie gewohnt um 22.15 Uhr. Bis dahin verabschieden wir uns und wünschen einen angenehmen Sommer.